Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Ich habe die große Freude, heute wieder einen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Zu Gast ist ein Mann, ein Mensch, den man nicht vorstellen braucht. Aber ich mache es natürlich trotzdem, nicht nur, weil ich höflich sein will, sondern weil er es definitiv verdient hat. Extremsportler, Stuntman, Rekordhalter mit Guinness-Bucheinträgen, erfolgreicher, sehr erfolgreicher Unternehmer, Autor. Und habe ich noch so aufgeschnappt, Motivationsredner. Und vor allem, gerade wegen dieser letzten zwei Punkte, die ich genannt habe, freue ich mich mega, dass Jochen Schweizer bei mir zu Gast ist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bevor ich dich natürlich zu Wort kommen lasse, denn es soll hier ganz viel um dich gehen, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen zu diesem Buch. Und ich habe ja gesagt, du bist Autor und ich habe dieses Buch, ich glaube, einen Radiobeitrag darüber gehört und das war Ende 22 und ich habe direkt gesagt, wow, das Buch muss ich lesen und ich habe es gelesen und ich war wirklich begeistert und deswegen, aber nicht nur deswegen, möchte ich über dieses Buch, über Motivation, über Mut, über Ziele oder das, was vielleicht wirklich wichtig ist im Leben sprechen. Wahrscheinlich sind auch andere oder sehr viele Teile von Jochen Schweizers Leben interessant. Aber wir gucken mal, wie wir es streifen können. Ganz wichtig, wenn du dieses Buch lesen möchtest, ich verlinke das natürlich in den Shownotes und Jochen war so lieb, 5 Exemplare für eine Verlosung bereitzustellen. Das heißt, lass gerne einen Kommentar da und warum dir dieses Interview so gefallen hat und was für dich der größte Mehrwert war. So, jetzt aber genug geplappert von mir. Lieber Jochen, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du, vielleicht erstmal ganz kurz. Ich denke, viele meiner Zuhörenden haben es auch gelesen, dass es dich relativ hart beim Skifahren zerlegt hat. Jetzt bist du hier und Gott sei Dank wieder gesund. Wie geht's dir?
Nee, gesund bin ich noch nicht. Ich bin jetzt vor 3 Wochen nochmal operiert worden. Jetzt bin ich durch mit all den Themen. Ich bin in den Wald geflogen und habe mich einfach multiple Verletzungen zugezogen. Und jetzt ist als letzter Punkt die Schulter operiert worden. Mit 5 Knochenankern und so ein paar anderen Themen noch, die da gerichtet werden mussten. Deswegen habe ich noch die Armschlinge an. Und ich bin auch schon so langsam, komme ich zurück in meine Energie. Ich bin noch nicht so der Alte gerade, weil es doch belastend ist und ermüdend auch. Und es ist dann doch ein großer Eingriff gewesen. Und obwohl es nach 3 Wochen habe ich schon das Gefühl, ich komme langsam zurück in meine Energie, aber noch bin ich nicht der Alte. Also Ihr erlebt mich dann heute mit gebremstem Schaum sozusagen.
Wir gucken mal, was da an Energie vielleicht auch noch kommt. Und wenn es auch, klar, wenn es dir auch zu viel werden sollte, sag immer Bescheid. Also ist denn vielleicht auch die Erfahrung oder das dein Körpergedächtnis sozusagen vom Stuntman sein, vom Extremsportler sein, glaubst du, dass dir das auch wirklich einfach geholfen hat, diesen Sturz oder diesen Unfall besser zu überstehen und jetzt auch in der Reha? Oder wie würdest du das einschätzen?
Nee, also absolut. Das ist ja nicht die erste Verletzung in meinem Leben, die ich mir zugezogen habe. Aber ich habe noch nie eine Verletzung leichtsinniger und blödsinniger zugezogen als diese, weil ich völlig ohne Feindeinwirkung auf einer komplett leeren Piste mit viel zu schnell abgeflogen bin und bin halt dann leider nicht auf der Piste gelandet, sondern im Wald. Und da standen Bäume und die sind ja bekanntlich stärker als fliegende Menschen. Und das Ergebnis war, dass es mich doch ziemlich zerlegt hat. Und ja, ich musste die Verletzungen gar nicht aufzählen, weil das würde lange dauern, mir zugezogen habe. Aber ich werde in einem halben Jahr wieder vollständig, also ganz vollständig wieder in meiner Kraft sein und wiederhergestellt sein.
Sehr schön. Ja, dafür natürlich schnelle und gute Genesung. Alles Gute von meiner Seite auch. Du, ich würde direkt mal eigentlich so ein bisschen in das Buch eintauchen wollen. Und das ist natürlich maximal spoilerfrei, also für alle, die das noch nicht gelesen haben. Also es gibt ja eigentlich so 2 Handlungsstränge und 2 Protagonisten. Und wie viel Horkon steckt denn in Jochen Schweizer?
Das ist die mir am häufigsten gestellte Frage, die jeder Leser für sich anders beantworten wird, wenn er das Buch gelesen hat. Aber ich kann mal so ein bisschen Hinweis geben. Ja, ich kann mal so als Hinweisgeber fungieren.
Gerne.
Ich bin ja nicht fürs Romane schreiben bekannt. Ich schreibe Sachbücher. zu verschiedenen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbsthaltung, der Disziplin und wie man, mit welchen Techniken man mehr PS auf die Straße bekommt. Dafür bin ich bekannt, dafür stehe ich und ich hatte auch nicht vor, einen Roman zu schreiben. Es ist nämlich aus Versehen passiert. Ich befand mich in einer Auszeit auf meiner Hütte in Norwegen, also ich ziehe mich immer mal wieder zurück. Ich besitze so eine kleine uralte Hütte, die liegt hoch oben auf den Felsen, über den Wäldern in Nordnorwegen mit einem weiten Blick über die offene See. Und es ist wirklich, da ist niemand, da bin ich komplett allein mit mir selbst. Ich bin dort aber nie einsam. Ich bin allein und zwar all-ein im besten Sinne des Wortes, also all-eins mit mir in meiner Mitte und immer auch rezentriert, wenn ich nach einer Woche oder zwei Wochen den weiten Weg nach Hause oder zurück in die Zivilisation antrete, zu Fuß selbstverständlich. Und es war eine dieser Novemberstürme, die mich dort erwischt hat, die einem so ein bisschen einen Vorgeschmack geben können auf das Ende der Welt, weil der infernalische Sturm, die See, die 100 Meter weit hoch fliegt, waagerecht daherkommt, durchmischt mit diesem schweren Sturmregen, schwarze Wolken, die wie apokalyptische Reiter über die Landschaft fegen und du bist da alleine, aber geschützt an diesem magischen Ort. Das ist eine ehemalige Wikinger-Dingstätte, an der diese Hütte steht, nicht von mir erbaut dort, sondern von einem norwegischen Geschichtsprofessor, der leider schon lange tot ist. Die Hütte kam vor mehr als 40 Jahren in mein Leben. Da war Herulf Walle, so hieß der Mann, bereits in seinen 90ern. Also der wäre jetzt irgendwie 130 oder 140 Jahre alt, wenn er noch leben würde. So lange ist die Hütte auch schon in meinem Leben. Und in dieser Sturmnacht konnte ich natürlich nicht schlafen und stellte mir die Frage, was wäre eigentlich, wenn dieser 15-jährige, langhaarige, blonde, breit gebaute Revoluzzer, der ich mal war, dieser aufsässige Tunichgut, ja, dieser, wenn dieser Kerl jetzt hier durch die Tür käme. Und was hätte ich dem zu sagen? Was hätte ich dem Kerl zu sagen? Dann habe ich mich an meinen alten Holztisch gesetzt, weil schlafen kannst du eh nicht bei dem infernalischen Lärm. Und habe angefangen zu schreiben. Und als der Morgen graute und der Sturm sich legte, schrieb ich immer noch. Und habe dann so etwa 120 Botschaften, Lehren, Thesen, wie du es nennen willst, handschriftlich zu Papier gebracht. Da lagen dann viele, viele Bögen Papier. Und dann habe ich mich eine Stunde aufs Ohr gelegt und dann bin ich aber gleich wieder wach geworden, dachte mir, Wahnsinn, wie kriege ich das jetzt, wie kriege ich das verpackt, wie kriege ich das in eine Form, die sich nicht wie ein Lehrbuch liest oder wie ein Schlaumeier, der was erzählt, sondern dass es so eine packende Geschichte wird, die verschiedene Ebenen hat. Mhm. Also die oberste Ebene ist es eine Abenteuergeschichte. Die darunter liegende Ebene ist die mythologische Heldenreise nach Ludwig Campbell. Also der berühmte Mythenforscher Campbell hat ja diese 17 Stationen einer Heldenreise definiert. An die Struktur habe ich mich weitgehend gehalten und der Unterbau ist nordische Mythologie, weil ich eben in Norwegen meine Seelenheimat habe und ich mich auch schon als ganz kleiner Junge sehr stark mit nordischer Mythologie oder auch mit Mythologie insgesamt beschäftigt habe. Und aus dieser Idee entstand dann der Roman. Und die Geschichte beginnt mit einem alten Abenteurer, Hakun, der ist 96 Jahre alt. Der ist also so alt wie Herulf Walle, über den die Hütte in mein Leben kam, als ich damals als ganz junger Kerl, Anfang 20, mit meiner damaligen norwegischen Freundin diese raue Küste entlang fuhr, um Norwegen zu entdecken und wir diesen alten Geschichtsprofessor kennenlernten, der übrigens ganz exzellent Deutsch sprach, weil vor dem Zweiten Weltkrieg der größte Teil der norwegischen Akademiker in Deutschland studiert hatte. Die sprachen alle exzellentes Deutsch und wir sprachen Deutsch miteinander. Und dann hat er sich eingeklinkt bei uns ins Gespräch und alles andere ist dann wieder eine ganz eigene Geschichte, was dann geschah. Und dieser alte Hakun Der steht am Ende seines Lebens. Der hat ein wildes, ereignisreiches, lehrreiches, großartiges, schmerzhaftes, abenteuerliches Leben geführt. Und der zieht sich zurück in die Einsamkeit, in dieser indigenen Tradition, dass wenn jemand ein Mitglied eines indigenen Volkes weiß, dass sein Leben endet, seine Lebenszeit endet, der geht in den Wald und kehrt nicht zurück. Und in dieser Tradition hat sich Hakun auf den Weg gemacht, noch ein letztes Mal, den weiten Fußweg durch die Wälder, um noch ein letztes Mal seine letzten Tage auf dieser Hütte allein mit sich selbst zu verbringen, um dann aber auch selbstbestimmt zu sterben, weil er weiß, dass sein Leben jetzt endet. Das klappt aber nicht, weil er in den Sturm gerät. Eben genau in den Sturm, in dem ich dann saß. Also insofern, ich glaube ich, gar nicht ganz so fantasievoll, wie man glaubt, wenn man sowas schreibt, sondern ich habe mich wirklich also inspiriert vor den Ereignissen dieser Tage. Und er gerät in diesen Sturm und schlägt sich durch diesen Sturm, dann in diesem Sturm durch die Wälder und stößt auf einen jungen, jugendlichen Ausreißer, Sverir. Der ist 15 Jahre alt, was für eine Überraschung. Und Sverir war gerade mit seinem Kajak 2000 Kilometer weit, er ist ein Ausreißer, ist er geflohen aus einer untragbaren Lebenssituation, ist er 2000 Kilometer weit diese raue nordische Küste nach Norden gepaddelt, um dann in diesem Sturm zu stranden, aber zu überleben, weil er an Land gewaschen wird und dann von Hakun gefunden wird. Und so finden sich diese beiden Menschen, der alte Abenteurer und der jugendliche Ausreißer. Und
Und
die
jetzt könnte man ja, Entschuldigung, jetzt könnte man ja auf einer etwas tieferen Ebene sagen, ja, und beides könntest ja du sein. Ne, du hast ja jetzt so ein bisschen verraten, dass du hast dich, glaube ich, als Taugenichts oder Tunichtgut bezeichnet, so als 15-Jähriger, lange Haare. Und ist es
Der
denn,
lange Haare heißt noch lange nicht, dass jemand ein Taugenichts ist.
nee, nein, nein, also ich hatte dich sinngemäß so verstanden oder zitiert, versucht zu zitieren, auf gar keinen Fall. Also ich meine, von äußerlichen Dingen, ich hatte früher eine lange Metal-Mähne, so sage ich das immer. Und war aber, glaube ich, im Großen und Ganzen ein ganz vernünftiger Kerl.
Und Revoluzzer sind auch keine Taugenichtse, also aufmüpfige Jugendliche. Ich glaube, wir bräuchten davon noch mehr. Sind ja das Gegenteil von Taugenichtse. Das sind welche, die was verändern wollen, die Fragen stellen, die Gegebenes in Frage stellen. Und das ist ja auch die Aufgabe der jungen Generation, Dinge anders und hoffentlich besser zu machen, als wir sie gemacht haben. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Es gibt auch Interpretationen, es gibt auch Einschätzung, es gibt eine fantastische Rezension von René Bourbonus, ist der berühmte Rhetoriker. Es gibt eine tolle Rezension von Dr. Florian Langenscheid. Vielleicht kannst du diese beiden Rezensionen in deinen Shownotes online stellen.
Sehr gerne.
Ja, die würde ich dir schicken. Das sind so zwei Literaten, die das auch genau in dieser Dreidimensionalität begriffen haben. Das setze ich aber gar nicht voraus. Also auch jemand, der nur einen spannenden Abenteuerroman lesen möchte, der wird sich über dieses Buch freuen, dass es sich eventuell um die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen handelt. Das haben einige Leser schon bemerkt, aber nicht alle. Aber die Frage beantworte ich natürlich nicht.
Nee, man darf ja auch
Eine
sich in seiner
Biografie.
Fantasie auch immer weiter bewegen, ne? Und es muss auch nicht immer alles beantwortet werden.
Es ist keine Biografie, was ich geschrieben habe. Es ist ein fiktiver Roman. Was aber nicht fiktiv ist, das sind die Botschaften, die ich in dem Roman vermittle, durch die Geschichte, die ich geschrieben habe.
Genau. Nee, und die sind ja auch gerade, die machen es für mich und für jemand, der sich selber auf einem Weg gemacht hat und der nicht immer klar strukturiert war, wo es Auf und Abs gab und wo ich einfach Menschen unterstütze, ihren individuellen Erfolgsweg, nenne ich mal, zu finden, also ihre innere Berufung, ihre inneren Werte, auch ihren Mut zu entwickeln, um sich zu verändern, habe ich das Buch dann vielleicht noch mal aus einem anderen Blickwinkel gelesen. Was würdest du denn sagen, oder vielleicht ein spannender Punkt, den du relativ am Anfang deiner ersten Antwort mit reingebracht hast, fand ich so schön, dass du gesagt hast, ich ziehe mich gerne in diese Hütte zurück in Nordnorwegen. Und bin dort alleine, aber nicht einsam. Und es klingt so, wie so leicht dahingesagt. Aber ich glaube, das ist ein essentieller und ganz wichtiger, also eine wichtige Unterscheidung ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man es allein mit sich aushalten kann und nicht einsam zu werden. War das schon immer so oder hat sich das auch im Laufe deines Lebens irgendwie weiter, also dahingehend entwickelt?
Es hat sich dahingehend entwickelt, als ich realisierte, dass wir als Menschen manchmal dazu tendieren, uns mit anderen Menschen zu umgeben, weil wir es nicht aushalten, mit uns allein zu sein. Und ich halte es aber für den falschen Weg. Also, wenn ich eine Partnerschaft eingehe, dann gehe ich eine Partnerschaft ein, weil ich diesen anderen Menschen liebe, respektiere, anerkenne. Ich gehe aber nicht die Partnerschaft ein, nur um nicht allein zu sein.
Ja, ich finde, ich benutze da gern dieses Bildnis. Wir sind schon die dicke, fette Geburtstagstorte. Und die Partnerin, der Partner sind vielleicht die Cherry on the Cake oder die Kerzen auf der Torte. Aber wenn ich immer nach dem fehlenden Tortenstück suche, werde ich es nicht finden. Weil eigentlich bin ich die ganze Torte. Und so höre ich das irgendwie auch raus. Und ich finde es, ich glaube, wir bräuchten auch mehr davon. Und ist es vielleicht auch, kurz vor Ende gibt es ein schönes Zitat von Hakun, der sagt, gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen. Und ist es auf einer partnerschaftlichen Ebene, auf einer individuellen Ebene, ist es genau das, dass wir dann erkennen, dass wir die volle Torte sind, dass wir eigentlich alles haben, dass wir allein richtig sind und allein sein können und dementsprechend vielleicht auch gar nicht diese materiellen Erfolgsdinge benötigen?
Nee, soweit würde ich das auch, ich würde es auch nicht so generisch ausdrücken. Also zunächst mal, nochmal auf das Thema Partnerschaft, weil wir es gerade streifen. Der Dalai Lama hat mal gesagt, make sure that your love for each other exceeds your need for each other. Also du musst einen anderen Menschen unbedingt mehr lieben, als dass du ihn brauchst. Das ist eine wichtige Grundlage für eine faire Partnerschaft. Und man könnte auch sagen, Florian Langenscheid, der Glücksforscher, der sagt, du musst dafür sorgen, du bist für deinen eigenen Zustand selbst verantwortlich und du kannst keinen anderen Menschen für deinen Zustand verantwortlich machen. Dafür bist du selbst verantwortlich. Im Idealfall erfüllst du dich selbst mit so viel Glück, dass du überläufst. Ja. Und wenn du dann überläufst, dann bist du der ideale Partner für jeden Menschen.
Dann könnte man ja provokativ sagen, wenn ich der ideale Partner, also wenn ich mich wirklich vor Glück oder vor Freude überlaufe und als idealer Partner über diese Welt wandel, sollte ich mich dann mit jedem gegenüber zurechtgeben? Oder, also, weil das könnte man ja provokativ, also es gibt ja auch diese.
Es war ein theoretisches Bild natürlich nicht, ja. Wir müssen sehr bewusst und sehr selektiv die Menschen auswählen, die wir an uns ranlassen. Es gibt Menschen, die als Mentoren fungieren. Es gibt zum Beispiel, ich sage ja immer, hab keine Vorbilder, sondern du willst, und zwar hab keine Vorbilder, weil du willst ja kein Nachbild sein. Also hab keine Vorbilder. Du kannst aber fast an jedem Menschen, wenn du das möchtest, vorbildliche Eigenschaften identifizieren, die du dir dann zu eigen machen kannst, auch wenn dieser Mensch ansonsten vielleicht höchst unvollkommen ist. Ich würde das gar nicht so generisch sagen. Und außerdem, das Leben ist immer wieder neu. Jede Situation ist immer wieder neu. Das macht ja das Leben so spannend. Ich glaube auch nicht, dass dieser Roman sich eignet, um zum Beispiel Paarbeziehungen zu definieren. Dafür lebt Hakun und leben Sverir zu sehr in ihrer Welt, auch wenn da eine sehr schöne und sehr starke Frau in dem Roman vorkommt, Inegret, eine Frau, die wirklich die Stärke besitzt, für ihr Leben selbst zu entscheiden und sich selbst von Emotionen nur bedingt von ihrem Weg abbringen lässt. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist ein Role Model, aber ich finde, ich habe natürlich verschiedene Charaktere angelegt. Ich habe Heimdall angelegt, den Geschichtslehrer. Warum heißt der Heimdall? Heimdall ist der Wächter der Götterwelt in der nordischen Mythologie. So Heimdall bewacht sozusagen den Schatz des Wissens. Oder es gibt Olaf Olafsson, ein großer Mentor, der per Sverir angesprochen wird und sich am Anfang fast ein bisschen wehrt gegen den Approach von dem jungen Kerl, aber dann sein Mentor wird und ihm großartige Entwicklungsmöglichkeiten bietet Und zwar ohne, dass er davon profitiert. Ein Mentor ist ja jemand, ist kein Coach. Ne? Ein Coach profitiert auch davon, der wird bezahlt fürs Coaching. Ein Mentor ist schon jemand, der Menschen aus eigenen Stücken begleitet und schaut, dass er etwas weitergibt von dem, was ihm geschenkt wurde. Der also dieser Philosophie des Circle of Helping Hands folgt.
Bevor wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen über Mentorship sprechen oder so, würde ich, weil das hast du auch gerade angesprochen, das Thema Emotionen, Gefühle. Und es ist auch ein Zitat wieder, es sind die Emotionen, die über die Qualität deines Lebens entscheiden. Und ich fand das so schön, weil da draußen ist oftmals so dieser Mythos.
Ja, Kunst ist Veria. Ich kann mich, das ist eine Situation, in der er in der Hütte mit ihm sitzt, in dieser Wohnnacht. Und ihm einige Guidelines an die Hand gibt, um diesen jugendlichen Ausreißer zurück ins Leben zu helfen.
Ja, und ich fand es so, weil ich verfolge oft so Diskussionen und dann geht es immer darum, ja, wir müssen möglichst rational sein. Und ich finde unseren Geist super, dass wir nachdenken können und Dinge eruieren können und so. Aber die Qualität oder unsere emotionale Seite unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz, unterscheidet uns von Robotern oder so. Und diese
Qualität in gewisser Weise.
Bitte?
Auch von anderen Lebewesen.
Ja. Und deswegen ist die Qualität, finde ich, von Emotionen oder von Gefühlen einfach gar nicht zu überschätzen. Und ich fand es schön, dass das hier auch ganz klar rausgestellt wird. Vielleicht auch mit dieser Unterscheidung, dass Angst sicherlich kein guter Berater ist. Aber wenn du vielleicht hier auch als Mentor schon auftreten würdest, wenn du sagen würdest, okay, wie viel sollte Ratio sein und wie viel sollte die Gefühlsseite sein?
Weder noch. Die Frage ist doch, woher stammt unsere Geisteshaltung, also auf Neudeutsch Mindset? Mhm. Wie kommt das eigentlich zustande? Wie kommt die Geisteshaltung von dem Menschen zustande? Und ich habe da diese These, dass ich sage, die Geisteshaltung, ich fange mal so an, die Geisteshaltung, die wir haben, also das Mindset, was wir haben. Du hast ein Mindset, ich habe ein Mindset. Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hat ein specific Mindset, sehr individuell. Und dieses Mindset, das entscheidet darüber, wie wir Dinge wahrnehmen, entscheidet darüber, wie wir denken und entscheidet darüber, wie wir sprechen. Das heißt, das ist das Rezeptionsmodul, ist unsere Geisteshaltung. Vorsichtig müssen wir sein mit Worten, denn Worte sind wie Taten. Man kann sie nicht zurücknehmen. So wie wir denken und so wie wir sprechen, so handeln und entscheiden wir auch. Und unser Handeln, unsere Entscheidungen, die führen zu Situationen, also zu Ergebnissen, zu Erfahrungen. Und diese Erfahrungen wiederum, die wir machen, die generieren Emotionen. Ja, es gibt ja gute und nicht so gute Erfahrungen. Die generieren Emotionen und diese Emotionen sind es wiederum die, die unsere Geisteshaltung prägen. Was zur Folge hat, dass dieser Spruch, den ja viele Coaches da raushauen, denk doch mal positiv, mach mal positive Affirmationen, ja, kleb dir den Zettel auf den Kühlschrank und weiß der Geier, was es da für Tipps gibt, dann glaube ich persönlich, ohne Anspruch auf das Recht zu haben, aber daran glaube ich persönlich überhaupt nicht. Ich glaube aber daran, dass jeder autonome Mensch selbst darüber entscheiden kann, welche Erlebnisse bei ihm eine positive Emotion generieren. Dieses Wissen steckt in jedem Menschen. Das heißt, ich kann also durch die Wahl meiner Erlebnisse beeinflussen, was ich empfinde. Also verbringe ich meinen Abend auf der Couch und zeppe mich durch Horrorfilme oder gehe ich mal raus in den Wald und mache diese wahnsinnige Erfahrung, allein im Dunkeln durch den Wald zu gehen. Das ist für viele Menschen beängstigend. Ich finde es aber immer irgendwie spektakulär, wie du da innerhalb von einer Stunde komplett bei dir selbst bist, wie du plötzlich Geräusche wahrnimmst, die du sonst nie zur Kenntnis nehmen würdest, ja. Wie dein Denken sich ändert, wie du dich selbst spürst. Und jeder Mensch, jeder autonom aufgestellte Mensch kann entscheiden, welche Erlebnisse er den Erlebnissen hinzufügen möchte, die ihm vermeintlich vom Leben auch oktroyiert werden. Nicht wahr? Man hat ja so das Gefühl, es passieren einem Dinge, für die kann man nichts und die sind nicht gut. Jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, welche Energie hat dazu geführt? Aber so weit gehe ich gar nicht, weil ich kein Esoteriker bin. Aber ich kann hergehen und kann sagen, gut, also dieser Erfahrung will ich jetzt was entgegensetzen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte, als ich damals Geld gebraucht habe, um eine Vision, eine Vorstellung, das war damals die Gründung meines Erlebnisgeschenkeportals, in die Tat umzusetzen. Da hatte ich die Chance, nachdem ich überall abgelehnt worden war mit dieser Idee und auch schon ziemlich erschöpft war und fast so ein bisschen hoffnungslos, hatte ich so eine letzte Chance, in New York zu pitchen. Und habe tierisch auf die Mütze gekriegt bei dem Pitch und bin mit meiner Idee da auch durchgefallen, weil einer der potenziellen Investoren einfach sagte, also Herr Schweizer, wir glauben nicht, dass man Erlebnisse handeln kann und Sie werden auf Ihrer Suche nach Geld für diese verrückte Idee auf einen Haufen Leute treffen, die zwei Dinge haben, die Sie garantiert nicht haben, nämlich Zeit und Geld. Und damit hatte er zwar recht, aber mit der Klatsche im Nacken bin ich dann nach Hause geflogen, bin um 22 Uhr gelandet, war natürlich zutiefst deprimiert. Bin dann als Vorletzter, glaube ich, aus dem Flieger ausgestiegen, weil ich saß ganz hinten. Und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, ich kann jetzt heimfahren und kann mir die Wunden lecken, oder ich kann etwas tun, was ich als Überschreiben einer Negativerfahrung bezeichnen würde. Ich sammle alte Mahagoni-Rennkajaks und gar nicht weit weg vom Flughafen gibt es eine Bootshalle an der Olympia-Regatta-Strecke in München-Oberschleißheim. Und da liegt eine ganze Batterie dieser von mir liebevoll restaurierten alten Mahagoni-Rennkajaks. Das sind wunderschöne Boote. Und es war Nacht. Ich fuhr eben nicht nach Hause, sondern machte diesen kleinen Umweg an der Regattastrecke vorbei. Es war dann wahrscheinlich so 23 Uhr, holte mein schönstes Boot aus dem Schuppen, trug es nach vorne auf dieses stille Wasser, von dem so leichte Nebelschwaden aufstiegen, weil das Wasser dann noch etwas angewärmt war vom Tag und wie so ein schwarzer Spiegel da lag, von dem so leichte Nebelschwaden aufstiegen. Und ich stieg in dieses Kajak, rückte mich zurecht und ich begann zu paddeln. Und ich folgte einem Bewegungsmuster, was ich seit 50 Jahren trainiere, ach, inzwischen seit 60 Jahren trainiere. Ich bin ja jetzt 67 und jetzt noch länger. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu paddeln. Ja, also ich paddel seit 61 Jahren und ich fühlte mich zu Hause in diesem Boot. Und ich paddelte ja auch nicht, um an einen bestimmten Ort zu gelangen, sondern ich paddelte, um in einen Zustand zu gelangen. Und das war dieser Zustand des Überschreibens dieses schlimmen Erlebnisses, dieser fetten Klatsche, die ich da davongetragen hatte. Und, das habe ich aber erst später verstanden, ich erlebte mich in meiner eigenen Kompetenz, weil paddeln kann ich. Also wenn ich irgendwas kann, dann kann ich paddeln. Und ich erlebte mich in meiner eigenen Kompetenz und als ich 2 Stunden später aus dem Boot stieg, war ich wieder komplett bei mir selbst. Und dann fuhr ich nach Hause, ging ins Badezimmer, schaltete das Licht an, guckte mir im Spiegel in die Augen und sagte diesen entscheidenden Satz. Und ich sagte ihn genauso, wie ich ihn jetzt wieder sage. Ich sagte, 100 Millionen, ihr Arschlöcher, werde ich machen mit der Idee. 100 Millionen. Und dann ging ich schlafen. Ich hatte keine Ahnung. Völlige Illusion. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte nichts. 10 Jahre später habe ich dieses Unternehmen für über 100 Millionen Euro an ProSiebenSat.1 verkauft. Ich glaube, das ist die Manifestation des Willens und die Manifestation der Gedanken. Du kannst dir etwas vornehmen, noch ohne eine Ahnung zu haben, wie du dahin kommst. Aber indem du es manifestierst, indem du dann aber auch bereit bist, super hart dafür zu arbeiten, dann hast du die Chance es zu erreichen. Es gibt dafür keine Garantie. Aber zumindest hast du die Chance. Aber wenn du es nicht tust, dann kann nichts passieren.
Danke, dass du uns da auch nochmal auf diese Reise mitgenommen hast. Und ich bin völlig bei dir, was so Affirmationen anbelangt oder dieses Positivdenken. Und das ist ja auch mittlerweile eigentlich wissenschaftlich klar, dass es dieses alleine positive Denken eben nicht funktioniert. Was mich interessieren würde und ist so dieser Punkt auf der bewussten Ebene, ne, so folgen uns jetzt auch die Zuhörenden und die verstehen das, die setzen sich die Worte zusammen aufgrund ihrer Erfahrung und da entstehen wieder Gedanken und da entsteht eventuell auch eine emotionale Referenz. Das ist aber sozusagen die Oberflächenebene, also das Bewusste. Jetzt hast du gesagt, Erfahrungen prägen uns immer und wir können aber auch Erfahrungen vielleicht sogar überschreiben. Und ne, ich frage mich immer, wenn wir wissen, 95% der Dinge laufen unbewusst ab und vieles ist super wertvoll, dass ich sprechen kann und gleichzeitig gestikulieren und nicht drüber nachdenken muss, wie drehe ich jetzt hier die Hand. Aber was würdest du sagen, was für einen Einfluss haben diese unbewussten Muster, die ja auch da sind? Gerade wenn sie vielleicht destruktiv sind, also wenn wir etwas erlebt haben in der Vergangenheit, was uns, wo uns Steine in den Weg gelegt wurden, was nicht gut lief, wo wir vielleicht Gewalt erlebt haben und solche Sachen. Weil ich finde es immer schön, zu sagen, ich drehe was im Bewusstsein. Aber die unterbewusste Ebene wirkt ja auch. Wie würdest du die einschätzen?
Die Lösung heißt Selbstkonditionierung. Jeder Mensch ist für seinen Zustand selbstverantwortlich. Wir sind keine Opfer, sondern wir sind handelnde Individuen. Und jetzt sagen Sie natürlich, aber wie soll ich mich denn selbst konditionieren in den schwierigen Lebensbedingungen, in denen ich mich gerade bewege? Und der erste Schritt zur Selbstkonditionierung ist, sich selbst zu verstehen. Deswegen sagt ja auch Hakun zu Sverir, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Und Sverir antwortet, aber aus welchem Holz bin ich denn gemacht? Also der junge Revoluzzer, der Ausreißer, fragt das den alten Abenteurer. Und dann sagt der alte Abenteurer zu ihm, nun, stell dir vor, du bist erstens Teil einer genealogischen Kette. Das heißt, deine Vorfahren in den letzten 10 Jahrzehnten und Jahrhunderten hat der genetische Zufallsmischer hunderte Male, hunderte Generationen lang immer wieder neu gemischt. Und irgendwann kamen deine Urgroßeltern zusammen und dann kamen deine Großeltern zusammen und dann kamen deine Eltern zusammen und dann wurde ein letztes Mal gewürfelt. Und du bist Teil dieser genealogischen Kette und trägst dieses Erbe in dir, ob du willst oder nicht. Das musst du anerkennen. Das ist nicht zu ändern. Zweitens, die Geworfenheit. Wie wirst du auf diese Welt geworfen? Bist du das liebevoll gezeugte und erwartete Kind einer wohlhabenden Akademikerfamilie oder wurdest du im Suff in einer Vergewaltigung erzeugt? Du kannst es dir nicht aussuchen. Und in welches soziale Umfeld, also was ist deine soziale Prägung, wurdest du dann hineingeworfen? Ja, also in welchem Stadtviertel, in welcher sozialen Konstellation, in welchem Staat, in welchem politischen System wurdest du geboren? Auch das kannst du dir nicht aussuchen. Aber etwa im Alter von 15 Jahren, wenn wir als junge Menschen eigenes Bewusstsein beginnen zu entwickeln, und auch Verantwortung beginnen zu übernehmen für unsere Entscheidungen, wenn dann nicht mehr für uns gedacht wird, sondern wir selber denken, wenn nicht mehr für uns entschieden wird, sondern wir selber entscheiden, ich fördere alle meine Kinder immer in diesem Gedankengut. Komm jetzt auf deine, bis heute habe ich für dich entschieden, komm jetzt in deine eigene Welt, in dein eigenes Gedankengut. Dann kann ich anerkennen, dass ich sage, okay, jetzt bin ich angelegt, und ab jetzt gestalte ich mein Leben. Und jetzt kommt für jeden Zuhörer ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe lange gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Ich habe ja auch drastische Fehler gemacht und auch sehr ungünstige Entscheidungen gefällt in meinem Leben. Ich habe im Ende mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt, ja. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Aber ich habe halt auch dramatische Fehler gemacht. Und immer wenn ich einen ganz besonders dramatischen Fehler gemacht habe, so kam ich dann dahinter, habe ich gegen meine eigentlichen Werte verstoßen. Das bedeutet, wir müssen wertebasiert leben. Aber was sind denn dann eigentlich unsere Werte? Und wie finde ich raus, was meine Werte sind? Ich könnte jetzt jedem Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ich halte mal 10 Sekunden dann meinen Mund, nehmt mal einen Zettel und schreibt euch jetzt mal die wichtigsten Werte auf. Also was ist ein Wert? Frieden, Sicherheit, Freiheit, Abenteuer, Liebe, Familie, finanzielle Unabhängigkeit. Das sind so Werte. Es gibt hunderte von Werten. So, jetzt schreibt euch mal nur in Gedanken. Wir machen dann 10 Sekunden Pause. Euren zentralen oder eure zentralen Werte auf. So, Zeit läuft. So, stopp. Und jetzt, wenn ihr wollt, ich habe einen Wertekompass programmiert, den verschenke ich. Geht ihr auf die Webseite wertekompass.de. Und da könnt ihr innerhalb von nur 15 Minuten aus hunderten Werten über ein Auswahlverfahren eure zentralen Kernwerte finden. Also was sind die zentralen Kernwerte? Ist natürlich nicht überraschend, dass einer der Top 10 Werte Freiheit ist. Aber es gibt zum Beispiel auch sehr viel Streben nach Sicherheit, sehr viel Streben nach Frieden, sehr viel Streben nach sozialer Integration. So meine zentralen Kernwerte sind Authentizität, Integrität, finanzielle Unabhängigkeit und natürlich Freiheit. Obwohl ich eine Familie habe und auch meine Familie liebe, das sind nicht die zentralen Kernwerte. Das ist mir wichtig, aber in Unfreiheit könnte ich gar nicht leben. Aber ich könnte ohne Familie leben. Deswegen ist bei mir Freiheit, steht über der Familie. Ich könnte ohne Familie leben, aber ich könnte nicht in Unfreiheit leben. Und wenn man das weiß, was die zentralen Werte sind, dann kann ich überprüfen, sind denn meine Ziele wertebasiert? Also sind meine Ziele fremdgeleitete Ziele oder sind es traditionsgeleitete Ziele? Also mein Vater war Schreiner, mein Opa war Schreiner, ich werde Schreiner, aber vielleicht bin ich gar kein Schreiner in meinem So-Sein. Ja? Vielleicht bin ich ein Philosoph oder ein Mathematiker. Ja? Was auch immer unsere Talente und Fähigkeiten sind, die es ja gilt, in sich selbst zu entdecken und dann auch zur Entfaltung zu bringen. Und da ist der Wertekompass eine große Hilfe. Und natürlich sind es Erkenntnisse, die ich aus meinem Leben gezogen habe. Und um zurückzukommen auf das Buch, ich habe keinen Eisbären erschossen. Aber in der Geschichte, da gibt es eine Polarexpedition. Hakun verliert seinen besten Freund. Das ist mir leider auch passiert. Die Gefühle, die er dabei empfindet, sind genau die Gefühle, die ich auch empfunden habe. Auch ich musste mal mein Leben retten, indem ich ein anderes Wesen töten musste. Aber es war kein Eisbär. Und insofern, es war eine andere Situation. Ist der Roman schon fiktiv? Aber ich habe Geschichten konstruiert, die spannend sind, die logisch sind, die nachvollziehbar sind und die ganz viel Weisheit und Lehre beinhalten. Wenn ich so frei sein darf, von Weisheit zu sprechen, trotz meines jugendlichen Alters, oder sagen wir mal Kenntnisse, die ich generiert habe. Ich sag mal Erkenntnisse. Zur Weisheit fehlt mir wahrscheinlich noch ein Schritt, aber ich habe ja noch mindestens 30, 40 Jahre auf dieser Welt und wer weiß, wenn dann der Bart endgültig grau ist, vielleicht kann ich mich dann auch als Weisen bezeichnen irgendwann mal.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist das schon, also bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Also
es gibt erst die rudimentäre Ansätze. Okay, einverstanden.
Also jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, und diesen Schmerz, den finde ich, den spürt man auch in dem Buch und diese Zerrissenheit und diese Depression, die dann ja auch sich breit macht. Oder diese depressive Episode. Inwieweit, weil das mit den Werten, und ich verlinke das natürlich auch, den Wertekompass, inwieweit würdest du sagen, ist Leid wichtig oder braucht es sogar die Erfahrung von Leid, um zu erkennen, was die Qualität des Lebens ist?
Du hast gerade Buddha zitiert, ja? Du hast wahrscheinlich, ohne es zu wissen, Buddha zitiert. Buddha lehrte, Schmerz generiert Erkenntnis.
Aber jetzt, also ich habe einiges über den Buddhismus und vom Buddha, nur mich würde deine Meinung, also gehst du da mit?
Ja, da gehe ich hundertprozentig mit, weil ich auch einen Freund dieser Lehre bin. Also im Christentum, da gibt uns ja Gott Halt oder soll Gott uns Halt geben. Und im Buddhismus, Buddhismus ist eine Erfahrungsreligion, die uns Instrumente an die Hand gibt, uns diesen Halt selbst zu geben. Das passt mehr auch in die steinersche Philosophie. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, ich war Waldorfschüler, da gibt es ja sein Hauptwerk, die Philosophie der Freiheit. Und da stellt er auch die Frage, was hat denn der Mensch für eine Sendung auf der Welt? Und beantwortet sie mit den Worten, die, die er sich selbst setzt. Also du musst schon selbst eine Vorstellung davon haben, wer oder was du sein willst, um die auch werden zu können. Und er schreibt ja auch, wir sind doch keine höheren Automaten, die hier auf der Erde abgesetzt werden, um einem vorher bestimmten Lebensweg zu folgen, sondern wir, unsere Aufgabe ist es, unseren Weg zu gestalten. Und das Thema Schmerz ist insofern interessant, als ich für Lebenserfolg meine, braucht es auch ein gewisses Maß an Disziplin. Also Lebenserfolg und Disziplin, die kommen Hand in Hand. Ich meine jetzt nicht asketische Disziplin. Ich meine einfach ein Grundmaß an Disziplin. Und Disziplin tut weh. Aber keine Disziplin zu haben, tut auch weh, nur später. Und meistens schlimmer. Also habe ich eine Entscheidung zu fällen. Will ich jetzt ein bestimmtes Maß an Schmerz akzeptieren, indem ich mich diszipliniert verhalte? Also wenn es um Ernährung geht, ich esse jetzt diesen Zucker nicht, ich trinke jetzt diesen Alkohol nicht, ja, dann arbeitet man ja gegen so ein inneres Bedürfnis, gegen den inneren Schweinehund. Das tut dann weh. Eine Leberzirrhose oder eine Zuckerkrankheit tut mehr weh hinterher. Also das ist jetzt vielleicht gar nicht so das allerbeste Beispiel, mir ist gerade kein besseres eingefallen. Aber was ich sagen will ist, es braucht ein gewisses Maß an Disziplin. Man muss sich dessen bewusst sein. Du kriegst im Leben nichts geschenkt. Nothing is for free in life. Wenn du was erreichen willst im Leben, dann musst du ins Handeln kommen. Das ist meine zentrale Lehre. Denn nur der Gehende schafft den Weg. Nicht der Stehende, nur der Gehende schafft den Weg. Und wer handelt, geht immer auch Risiken ein. Weil ja, man kann ja auch falsch handeln, da kriegt man auf die Mütze. Das tut weh und daraus kann man was lernen.
Ich würde sagen, gibt es dieses falsch oder ist es nicht eigentlich immer diese große Chance, etwas zu lernen und es beim nächsten Versuch besser zu machen?
Ja, unbedingt. Mich hat mal ein Journalist gefragt, Herr Schweizer, wenn Sie so auf Ihr Leben zurückgucken, da ist ja ganz schön was los gewesen, ja. Welche Fehler, die Sie gemacht haben, was waren die schlimmsten Fehler, die Sie jetzt am liebsten im Nachhinein vermieden hätten. Und dann begann ich mir zu überlegen, was waren die schlimmsten Fehler. Und die Liste war verdammt lang. Und ich überlegte und überlegte und überlegte. Und irgendwann kam dann aus meinem Inneren eine ganz andere Antwort. Ich sagte dann dem Journalisten, eigentlich fragen Sie mich gerade, ob ich gerne ein anderer Mensch wäre, als der, der ich jetzt gerade bin. Und dann muss ich Ihnen sagen, nein. Und ich bin ja der Mensch, der ich heute bin, auch aufgrund der Fehler, die ich gemacht habe, auch aufgrund der Schmerzen, die das nach sich gezogen hat, auch aufgrund der schlaflosen Nächte, die ich deswegen hatte. Aber eben auch hier gilt nochmal so ein Satz, der aus dem Buddhismus kommt. If you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it. Also wenn du merkst, du bist auf dem falschen Weg, ja, dann musst du aber auch agieren, dann musst du ändern. Also lieber schnell entscheiden, mal falsch entscheiden, und schnell korrigieren, wenn man merkt, das war jetzt verkehrt. Und es gibt natürlich die analytischen Menschen, die analysieren so lange, bis irgendwann der Sargdeckel zugeht.
Ja, es gibt doch diesen schönen Spruch, ich glaube Benjamin Franklin war es, mit 25 gestorben, mit 75 begraben.
Ja, genau, hm? Das kann passieren.
Ja, genau. Jetzt hast du ein paar Mal den Buddhismus, dass ich auch zugewandt bin. Entschuldige, nach dir.
Alle Menschen werden als Originale geboren. Leider sterben viel zu viele als Kopien.
Auch sehr schön. Ist das ein Schweizer Original?
Nein, ist nicht von mir.
Okay. Jetzt hast du ein paar Mal ja den Buddhismus erwähnt, hast aber auch gesagt, dass du nicht esoterisch bist. Für mich ist es auch immer so eine persönlich so eine wichtige Abgrenzung irgendwie. Aber als du gesagt hast, du bist nach München zurückgekommen, hast dein schönstes Mahagoni Kajak rausgeholt, hast 2 Stunden gepaddelt und die Verbindung zu dir selbst wiederhergestellt. Also ich bin völlig bei dir, ich bin ja auch Sportler, jetzt nie mit Extremen, aber über Sport diese Verbindung herzustellen, und jetzt spanne ich den Bogen zum Buddhismus oder so, spielt Meditation eine Rolle in deinem Leben? Oder ja, ist es
ich meditiere täglich, interessanterweise auch zu unterschiedlichen Zeiten, weil mein Leben ist ja eher unstet. Da ist hier mal eine Vortragsrede, dann habe ich hier ein Seminar, jetzt fliege ich nach Kenia und gebe da ein großes Seminar zusammen mit Hermann Scherer zum Beispiel. Dann fliege ich nach Norwegen und gebe ein Seminar zusammen mit dem Neurowissenschaftler Dr. Frederik Hümmeke und dem Rhetoriktrainer Michael Ehlers. Das Seminar heißt 1789-4. Übrigens die ethische Grundlage für gutes menschliches Handeln, 1789-4, französische Freiheitsverfassung, Artikel 4. Und da steht drin, jeder Mensch ist absolut frei und darf alles tun, was er will, unter einer Bedingung. Er darf damit keinen anderen Menschen schädigen. Und ich finde, es ist eine wahnsinnig tolle Grundlage für ethisches Handeln. Und ich habe übrigens noch eine zweite Grundlage. Ich tue nichts, was ich nicht meinen Söhnen erzählen könnte. Also ich kann einen Haufen Scheiß machen, ja, das ist ganz gut. Aber es gibt natürlich irgendwo ein Limit, ja. Mhm. Und solange ich meinen Söhnen erzählen kann, ist es nach meiner Ethik okay.
Das ist nochmal die Steigerung des Kantschen Imperativs. Also definitiv, wenn ich den eigenen Söhnen sogar erzählen kann und nicht nur, dass es Gesetz werden könnte. Ja, sehr schön. Wir können auch gerne die Veranstaltung, sofern das gewünscht ist. Ich finde es auf jeden Fall interessant, vielleicht auch verlinken.
Gerne auch. Also in Kenia haben wir noch 3 Plätze frei. Das sind maximal 30 Personen. Wir kennen die Masai Mara. Ich bin ja als 19-Jähriger mit dem Motorrad durch Afrika gefahren und bin seither immer wieder auf diesen Kontinent zurückgekehrt. Ich habe dort viele Freunde, viele Einheimische. Wir leben in absoluten luxuriösen Safari-Zelten. Hermann Scherer ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer Deutschlands. Er ist ein grandioser Trainer. Ich bin der Reconnector. Ich reconnecte die Teilnehmer wieder mit sich selbst, indem wir da draußen Dinge tun, die sie ohne mich nicht tun würden. Das ist ja auch mein Dharma. Also was ist meine Bestimmung auf dieser Welt? Das ist ganz einfach. Ich bringe Menschen, die mir begegnen, dazu, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und das tue ich in Norwegen und das tue ich in Kenia. Und nochmal zum Norwegen, wenn ich es erwähnen darf. Das Seminar findet nächstes Jahr wieder statt. Das heißt 1789, also arabische Ziffern und dann lateinische Lettern vier.com. Also 1789 in Zahlen und dann geschrieben vier, die Zahl 4 ausgeschrieben, vier.com. Und es findet in meiner norwegischen Seelenheimat statt. Manche Teilnehmer kommen mit dem Wasserflugzeug angeflogen, die hole ich dann persönlich ab, auch in einem alten Mahagoni-Motorboot, ein wunderschönes, ich sage immer, it's the fastest piece of furniture on the Northern Sea. Und die hole ich dann persönlich am Wasserflugzeug ab und dann arbeiten wir eine Woche lang zu verschiedenen Themen. Es gibt natürlich Zazen-Meditationssessions, wir gehen aber auch fahren mit Kajaks raus auf die offene See. Wir gehen fischen, weit draußen im Nordmeer. Wir verbringen auch sehr viel Zeit in einem wunderschönen alten norwegischen Haus mit Seminarinhalten. Es gibt neurowissenschaftliche Thesen, die dann von Frederik Hümmeke beigetragen werden. Ich bin wiederum der Reconnector, der die Menschen wieder mit sich selbst und der Natur reconnected. Und außerdem gibt es natürlich auch noch ein Online-Seminar, das heißt Handle, ist auch nicht teuer, wie du der Mensch wirst, der alle deine Probleme selbst löst. Mhm. Und das Seminar, da gibt es eine Landingpage drauf, wenn du die verlinken willst. Da gibt es momentan so ein, das ist ganz neu, das Seminar, da haben wir immer so einen Starterpreis, das kostet normalerweise 990 Euro, und das wird, glaube ich, jetzt gerade angeboten für 450 Euro. Das besteht aus 8 großen Themenblöcken, 47 Videotutorials, 6 Stunden Netto-Spielzeit, dauert 8 Wochen. Tag nimmt man sich 20 Minuten Zeit. Und es gibt 40 PDF-Begleitmaterialien. Man kann sich also das runterladen oder auch online ausfüllen. Und den Kurs habe ich entwickelt, um meine eigene Lehre zu verbreiten. Und es war ganz schön teuer, den Kurs zu produzieren, weil ich war irgendwie 2 Wochen im Studio. Mhm. und hatte eben Psychologen mit am Start, die mich beraten haben. Ein Neurowissenschaftler, der Frederik, hat mich beraten bezüglich der wissenschaftlichen Didaktik. Es war ein Riesenteam und deswegen trotzdem ist der Kurs sehr günstig. Und ich meine, er verspricht wirklich jedem Menschen, der sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt, die Chance, eine Flugfläche höher zu steigen. Also nicht jeder kann alles erreichen. Das Versprechen möchte ich nicht geben. Aber ich bin davon überzeugt, jeder Mensch kann eine Flugfläche höher steigen.
Ja, also ich verlinke das natürlich alles wirklich gerne und halte dir natürlich auch gerade für dieses Handelprogramm, Projekt da auf jeden Fall die Daumen. Würdest du denn sagen, weil du hast gerade diese Flugfläche irgendwie höher steigen zu können, wir hatten ja eben auch kurz das Thema Leid angesprochen, gibt es, so wie auf der Tastatur, gibt es ja Shortcuts, um irgendwo hinzukommen? Gibt es einen Shortcut im Leben,
Nein,
um
ich glaube nicht in
anzukommen?
Abkürzungen. Das wird versprochen von vielen Coaches. Ich zeige dir die Abkürzung zum Erfolg. Also ich habe sie nicht gefunden in meinem Leben, die Abkürzung. Ich bin den ganzen Weg gegangen mit allen Rückschlägen. Ich habe immer geguckt, natürlich. Ich hätte sie ja genommen, wenn ich sie gesehen hätte. Ja?
Ja.
Bin ja keiner, der sich selbst kasteit, weil er sich selbst kasteien will. Ja? Nee, aber ich hab sie nicht gefunden, die Abkürzung. Ich persönlich glaube auch nicht an die Abkürzung. Ich glaube aber daran, dass konsequentes, aufrichtiges Handeln mit einem soliden Wertebewusstsein und die Bereitschaft, sich wirklich anzustrengen, ausreicht, um in jedem Fall erfolgreicher und selbstbestimmter zu werden. Also du wirst freier und du wirst selbstbestimmter, wenn du diesen Handlungsanleitungen folgst, die ich postuliere. Und die postuliere ich ja einerseits literarisch, mit dem Roman Die Begegnung, da ist nämlich eigentlich nichts anderes drin als eine in Romanform gepackte Handlungsanweisung. Deswegen heißt es ja eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Ja, und wenn du mehr Selbstbestimmung in deinem Leben haben willst, dann orientiere dich an Hakun. Dem sein Leben war nicht leicht. Er hat schwere Verluste verkraften müssen. Am Ende hat er dann die Wale gerettet. Und hat damit seinem Leben einen großen Sinn gegeben, nachdem er ein erfolgreicher Verleger geworden war, nachdem sein Buch von niemandem verlegt werden wollte. Kein Verleger wollte sein Buch verlegen, also hat er selber einen Verlag gegründet, hat sein Buch im Eigenverlag verlegt. Es gibt ja berühmte Autoren, die den gleichen Weg gegangen sind und hat dann diesen Verlag. Aber jetzt spoilere ich so ein bisschen schon für den Inhalt vom Buch, das will ich gar nicht zu viel erzählen. Und ja, ich glaube, ach ja, was ich noch erwähnen möchte, ich habe mich entschieden, ich habe jetzt, das Buch war ja jetzt lange auf der Spiegel Top 10 Bestsellerliste gestanden. Das war natürlich klasse für mich, weil ich nicht selber gedacht hätte, ja, genau. Ja, das ist noch die erste Auflage, da steht drauf Spiegel Bestseller Autor.
Genau.
Das ist ein Marketing-Trick vom Verlag.
Ja.
Weil jeder glaubt, es ist ein Spiegel-Bestseller, weil da drauf steht Spiegel-Bestseller-Autor und die Leute fallen drauf rein. Es war nicht meine Idee, das machen alle Verlage so. Bestseller-Autor, weil mein Sachbuch, Der perfekte Augenblick, war ein echter Spiegel-Bestseller. Also bin ich logischerweise ein Bestseller-Autor. Da ist ein bisschen Etikettenschwindel dabei, weil das war jetzt ein Roman, vorher war es ein Sachbuch. Der Verlag hat es draufgepappt, ja. Dadurch erzeugst du mehr Wahrnehmung, aber ein echter Bestseller wirst du nur, wenn du ein gutes Buch schreibst. Und das Buch hat dann erstmal eine spannende Kritik bekommen, wenn ich die Anekdote noch erzählen darf. Als ich das Buch vorstellte, war ich eingeladen auf der Buchmesse in Wien. Das war 3, 4 Tage nach dem Erscheinen, auch so koordiniert vom Verlag. Und da saß ich da in diesem Feuilleton, wo dann der Literaturexperte Bücher bespricht. Und dann bist du halt einer von 10 Autoren, die dann über den Tag verteilt auf dieser Couch Platz nehmen dürfen. Und der erste Satz, den er zu mir sagte, nachdem er mich vorgestellt hat, Extremsport-Weltrekordhalter, wie immer die übliche Laudatio, meine Vergangenheit betreffend, erfolgreicher Unternehmer, bla bla. Ist schon ein bisschen langweilig, das immer anzuhören. Und ich nahm derweil Platz und ließ das über mich ergehen. Und dann kam der Öffnungssatz und der lautet, das werde ich nie vergessen, Herr Schweizer, mit diesem Buch ist Ihnen ein Schlüsselroman gelungen. Und ich dachte, geil. Ja, cool. So, und der zweite Satz war, Sie sind jetzt ein Romancier. Ich dachte mir, geil, weiter so. Und der dritte Satz war, Sie werden mit diesem Buch aber keinen Erfolg haben. Und ich fragte, warum? So richtig blöd, so wie so ein Schuljunge, ja? Warum? Dann sagte er, ja, weil diese Geschichte, die Lehre, die Tiefe, die Philosophie, die Mythologie, die steht in so krassem Widerspruch zu ihrem Fun-Sport-Kick-Marke und zu ihrer Daredevil-Attitude. Ja? Das wird ihnen keiner abnehmen, weil das gar nicht zu ihrer Marke passt. Hätten sie besser ein Pseudonym verwendet als Autor. Ja, da habe ich mir gedacht, so, jetzt kriegst du mal wieder eine auf die Mütze. Den Rest von dem Gespräch habe ich nicht groß verfolgt. Also ich habe dann automatisch geantwortet irgendwie, weil ich war schon raus emotional. Und dann gehe ich halt von der Bühne ab und eine Woche später stand das Buch auf Platz 7 der Spiegel-Bestsellerliste und hat sich richtig, richtig geil verkauft bis heute. Und jetzt ist es ja so, ich unterstütze ja die Stiftung von Florian Langenscheid und Gabriele Quandt, die heißt Children for a Better World. Und ich spende ja meine Honorare, nicht alle, aber doch immer mal wieder, an diese gemeinnützige Stiftung, die ich unterstütze. Und dieses Mal habe ich aber das Geld, was ich mit dem Buch verdient habe, nicht gespendet. Sondern ich habe das Geld genommen und habe eine große Auflage von dem Buch auf eigene Kosten produziert, habe beim Verlag mir die Rechte zurückgekauft an dem Buch, weil das Buch bleibt ja nicht ewig ein Bestseller, das läuft ja irgendwann ab auf der Liste und dann plötzlich verkaufst du nur noch irgendwie 50 Stück die Woche und dann sind es irgendwann nur noch 30 die Woche und dann geht es immer weiter runter. Und dann hat der Verlag natürlich auch, verliert dann das Interesse irgendwann dran. Und dann kann man, Tipp an alle Autoren, da kann man für relativ wenig Geld die Rechte zurückerwerben und kann der Sache nochmal einen neuen und größeren Sinn geben. Jetzt habe ich mit das Geld genommen und habe eine Riesenauflage produziert und die verschenke ich. Und diese ganzen Bücher, die liegen jetzt in einem Logistikzentrum am Bodensee. Und da würde ich dich bitten, dass du also es gibt eine Webseite, das ist diebegegnung.de. Da kommt man auf eine Landingpage und da kann man dieses Buch für sich bestellen. Das Buch kostet ja im Handel 20 Euro. Kann man auch bei Amazon bestellen für 20 Euro. Also bitte macht es gerne. Da verdiene ich 1,70 Euro Autorenhonorar. Ja, das macht mich dann richtig wohlhabend. Der Rest versickert in irgendwelchen dunklen Kanälen. Dieses Verkaufserlös, nein, so dunkel sind die Kanäle nicht, ist alles nachvollziehbar. Und das Buch ist umsonst und ihr müsst lediglich die Versandkosten bezahlen, also die Portokosten und die Logistikkosten, die Lagerei. Und da kommt dann ein Betrag zusammen von 5,90 Euro, der es dann wirklich kostet. Und dafür kriegst du das Buch, wenn du es bestellst, frei Haus geliefert. Und das Angebot ist aktuell auch online noch, solange Vorrat reicht. Und ich möchte jede Zuhörerin und jeden Zuhörer einladen, sich das Buch zu bestellen, um sich dann ein eigenes Bild zu machen, ob ich jetzt ein Romancier bin oder nicht.
Wollte ich sagen, ich bin gespannt auf die Antworten, die natürlich gerne auch in die Kommentare. Weil du es jetzt so schön nochmal auch rund gemacht hast. Ich habe natürlich noch so ein paar Fragen, aber ich glaube, da sind so viele auch tiefere, vielleicht sogar spirituelle Botschaften dabei gewesen. Dafür schon mal vielen Dank. Und ich möchte von meiner Lebenspartnerin dir, soll ich dir ein ganz großes Danke sagen. Denn sie war auch in dieser Phase der Auf und Abs, die das Leben manchmal so hat. Und ich habe ihr das, oder sie kriegte das Buch von dir in die Hand und dann hat sie das gelesen. Und ja, es hat sie einfach ein großes Stück auch nochmal weitergebracht. Und es war genau das richtige Buch zur richtigen Zeit.
Gab es eine Stelle in dem Buch, an der sie geweint hat?
Also Weinen ist sowohl bei meiner Partnerin noch viel mehr als auch bei mir irgendwie eine Kernkompetenz. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, der Durchfluss der Emotionen, ne? Also sie dürfen ja auch raus. Und es waren einige Aha-Momente. Ich habe mir die alle notiert, habe es aber jetzt hier nicht griffbereit. Ich frage nochmal nach und schick eine Mail.
Weil es gab nämlich zwei, drei Passagen, da habe ich beim Schreiben selber geweint. Ja. Und es war auch für mich so ein Selbsterkenntnisprozess. Ich saß da auf meiner Hütte. Ich musste dann erstmal nochmal zurück nach Deutschland reisen. Und dann habe ich mich aber richtig verabschiedet für eine lange Zeit und habe mich zurückgezogen. Und ich trinke ja keinen Tropfen Alkohol, ja. Und da habe ich dieses Mal eine Flasche Rotwein in meinen Rucksack gesteckt Und dann gab es diese eine Nacht, in der ich nicht aufhören konnte zu schreiben. Und dann habe ich ein Glas getrunken und noch ein Glas. Und echt nach einer halben Flasche Rotwein bin ich ja sturzbesoffen, ja, weil ich vertrage ja nichts. Und dann saß ich da und ich habe dann am Rechner geschrieben und irgendwie wurde der Blick verschwommen. Und dann gab es so eine Stelle, ich verrate aber nicht welche, da habe ich mich so tatsächlich mich selbst wiedergefunden. Nicht, dass es mir genauso passiert wäre, aber ich habe mich selbst wiedergefunden, so in dieser emotionalen Dimension des Erlebens und auch dann der Befreiung, die sich dann aus der Erkenntnis ergibt. Da habe ich dann wirklich geheult und dann habe ich die andere halbe Flasche, habe ich dann 3 Tage später getrunken, als ich nochmal an so eine Schlüsselstelle kam und Gott sei Dank habe ich nur eine Flasche mit auf die Hütte genommen, sonst wäre ich wahrscheinlich wie Ernest Hemingway zum Säufer geworden, ohne dass ich mich jetzt mit diesem großen Schriftsteller vergleichen möchte.
Wie gesagt, ich werde dich informieren. Danke auch noch für diese letzte sehr, sehr schöne Anekdote. Und da ist ja auch wieder viel drin, ne? Also diese Verbindung mit sich selbst. Da schließt sich ja irgendwie auch der Kreis unseres Gespräches zu merken, okay, ich darf mich immer wieder mit mir verbinden und eben nicht nur so viel im Außen schauen, frei nach dem Motto, ich bin die ganze Torte. Und ja, schön, dass das da. Dass du diese Verbindung auch hast. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden, weil ansonsten würde ich mich also bedanken wirklich vom Herzen. Mir hat sehr viel Freude bereitet und ich fand es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja auch noch die Verlosung von den 5 Büchern, alle anderen natürlich auch der Link, solange der Vorrat
Also
reicht, 5,90 €.
die 5 Bücher, die wir verlosen, da muss man natürlich keine Versandkosten
Genau.
bezahlen, die kommen frei raus. Und da handelt es sich um die Hardcover-Originalausgabe. Und die Bücher, die ich nachproduziert habe, ist eine Taschenbuchausgabe. Da steht das Gleiche drin, aber es hat natürlich nicht den hochwertigen Einband wie die 5 Bücher, die wir verlosen werden.
Super, danke. Hervorragend. Jochen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin gute Genesung. Und es ist der nächste kleine Schritt zur Erleuchtung ist immer so groß, aber zum
Ja.
weisen Mentor ist getan, sag ich mal.
Okay, also hat mir Spaß gemacht. Danke euch allen fürs Zuhören und worüber ich mich wirklich freue, ist Feedback. Ich habe ja auch Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Ich muss gestehen, ich bin selber nicht allzu oft auf Social unterwegs. Ich habe da ein Team. Aber interessante Nachrichten werden tatsächlich von meinem Team identifiziert, extrahiert und mir zugeleitet. Und ich freue mich definitiv über Feedback. Und ich würde mich freuen, wenn du die Rezensionen, speziell René Porbonus schätze ich sehr, ist ein großer Rhetoriker, ein Feingeist, ein Meister der feinen Sprache, wirklich ein Meister der feinen Sprache. Und Florian Langenscheid als ja ausgebildeter Philosoph und Weltenbummler also eine spektakuläre Persönlichkeit, die haben sich wirklich eingelassen auf dieses Buch. Und ich will auch nicht vergessen, meinen Freund Jürgen Knaus zu erwähnen, Yusuf. Jürgen Knaus ist sehr alt, immer noch sehr alert. Er ist der große Werber in Deutschland gewesen, hat mich über viele Jahre begleitet als guter Freund und Mentor, beim Aufbau meiner Marke. Auch Yusuf hat ein Statement abgegeben zu diesem Buch in seiner Sprache, die ist immer sehr besonders. Und diese drei Rezensionen, wenn du die teilen würdest, ich glaube aber auch, dass mein Team die gerade auf die Landingpage einbaut.
Ja.
Ich glaube, die bauen die gerade auf der Landingpage ein, diese Rezensionen.
Aber wie gesagt, gerne, ich verlinke das auch alles gerne von meiner Seite aus. Kein Problem. Super.
Cool. Also.
Jochen, danke dir nochmal. Schönen Feierabend, hoffentlich schönes Wochenende und danke nochmal, dass.
Ich habe eine Bewerberin, ja, die Performance-Marketing-Spezialistin ist. Und auf das Gespräch freue ich mich auch. Sie ist eine Mathematikerin.
Okay, ich bin gespannt, was sich in deinem Umfeld noch so tut. Danke
Ja,
dir auf jeden Fall.
ich auch. Also dann, mach's gut.
Alles Liebe, tschüss.
Tschüss. Tschüss.